Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Trending Topics Podcasts IPO Spotlight. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der besten Expertinnen Österreichs und Deutschlands über den Weg von Unternehmen und Scale-Ups an die Börse. In unserer neuesten Ausgabe begrüßen wir jene Köpfe, die beim oberösterreichischen Scale-Up Neum in Sachen Finanzen und Investoren an den Hebeln sitzen. Neum, das ist das Cleantech-Scale-Up, das ein potenzieller Kandidat für einen IPO ist, und um darüber zu sprechen, begrüße ich jetzt recht herzlich im Podcast den CFO Philipp Lobnik.
Hallo, grüß euch.
Und Patrick Freier, seines Zeichens Director Corporate Finance and Investor Relations. Hallo Patrick.
Hallo Jakob.
Genau, bei euch ist es ja meistens so, behaupte ich mal, dass euer CEO, der Walter Kreisel, vor Kamera und Mikrofon ist. Heute soll es mal anders sein, heute wollen wir euch vor den Vorhang holen, damit wir euch mal kennenlernen, in welchen Rollen und Aufgaben seid ihr bei Neum unterwegs und wie seid ihr in diese Rollen gekommen?
Ja, vielleicht, wenn ich starten darf, Philipp Lobnik mein Name, bin CFO von Neum, bin mittlerweile seit ca. 5 Jahren beim Unternehmen dabei, also dazugekommen, wie Neum noch sehr, sehr klein war, also rund 12 Mitarbeiter. Die Hauptrolle von mir im Unternehmen besteht eigentlich darin, dass ich den ganzen Overhead-Apparat quasi unter mir habe, sprich, dass der ganze Finanzbereich, HR, Legal, aber auch unsere ganzen Finanzierungsmodelle dabei, während Walter da eher an der Front ist, sage ich mal, und sehr marktseitig und produktseitig unterwegs ist, darf ich natürlich in meiner Rolle schauen, dass die ganzen Prozesse und auch die ganze Governance vom Unternehmen auch mitwächst und mitgedeiht.
Alles klar, also der Mann, der im Hintergrund die Fäden zieht, wenn man so will, und mit den Zahlen zu tun hat. Ganz kurz gesagt, wie ist dein Karriereweg bis zum CFO-Posten?
Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Banking, habe meine ersten Schritte im Banking gemacht, bin dann in die M&A-Beratung gerutscht, habe mich dann in frühen Jahren schon mit dem ganzen Thema dezentrale Energie auseinandergesetzt und habe dann den Walter kennengelernt, und dann haben die zwei Welten irgendwie connected, und das war dann auch mein Entschluss, dass ich relativ früh dann mich bei Neum angeschlossen habe und habe auch sehr früh mit investieren dürfen.
Alles klar, spannende Sache. Patrick, wie war es bei dir, wie ist es bei dir? Director Corporate Finance and Investor Relations ist jetzt kein Allerweltstitel, behaupte ich mal. Was ist deine Rolle?
Genau, ist kein Allerweltstitel, muss man, glaube ich, erklären, was dahinter steht. Auf meiner Seite bedeutet das, dass ich mich um die strategischen Finanzierungen kümmere, die weitgehend sind bei Neum, zum anderen aber auch um unser Beteiligungsgeschäft, ja, sowohl was mögliche Zukäufe angeht, als auch dann die operative Steuerung der Firmen, und war, bevor ich zu Neum gekommen bin, 13 Jahre bei unterschiedlichen Investmentbanken, knapp 11 Jahre davon bei der Citigroup und knapp 3 Jahre bei PJT Partners, die größte Zeit davon in Frankfurt und eine gewisse Zeit in London. Hab darüber dann auch in 2022 war es Walter, Philipp und das Team kennengelernt im Rahmen unserer Series B Finanzierungsrunde, die wir dann erfolgreich im Sommer 2023 über 2 Schritte fertigstellen, abschließen konnten. Und ich dann zum einen die Gelegenheit hatte, mit zu investieren auch in der Series B, und zum anderen dann die Möglichkeit, eine operative Rolle hier mit einzunehmen und zu helfen, die Firma groß zu machen, und freue mich jetzt, Teil des Teams zu sein.
Alles klar, also beide mit Banking-Hintergrund und beide direkt auch investiert und operativ tätig für Neum. Das heißt, dürfte gut ausschauen, da am Weg zum Unicorn- oder Gigacorn-Status zu sein. Jetzt kennen Neum natürlich viele für PV-Anlagen, Stromspeicher und so weiter. Was vielleicht gar nicht so viele genau wissen, wie funktioniert euer Geschäftsmodell eigentlich? Könnt ihr das mal ganz kurz skizzieren, damit wir ein bisschen Einblicke bekommen?
Das ist in der Tat bei uns ein bisschen eine Herausforderung, unser Geschäftsmodell kurz zu skizzieren, weil man muss sich Neum vorstellen aus einer großen Kombination verschiedener Geschäftsmodelle. Ja. Muss da vielleicht einen Schritt zurückgehen, wo kommen wir her? Es war damals schon die Gründungsthese, dass wir gesagt haben, man darf nicht nur die PV-Anlage, den Speicher, die Ladeinfrastruktur immer als eigenes Geschäftsmodell betrachten und separat sehen, sondern schlussendlich geht es im ganzen neuen Energiesystem darum, alle diese Komponenten zu vernetzen, zu optimieren und dann für den Kunden und die Kundin quasi das profitabelste dezentrale Erlebnis zu schaffen. Und genauso sind dann auch Stück für Stück immer wieder neue Geschäftsmodelle bei Neum dazu gekommen, ja, die ganze Komplexität zu verstehen und die Modelle zu kombinieren, damit es eben für den Kunden möglichst einfach ist. Wenn man sich das ein bisschen haptischer vorstellen will, dann würde ich zusammenfassen, Neum hat 4 Säulen, auf denen das Unternehmen steht. Das eine ist
Einerseits unser Hardware-Geschäft, was eben aus klassisch PV-Modulen, Speicher, Ladeinfrastruktur besteht. Der zweite Teil des Geschäftsmodells ist unsere Energiemanagement-Plattform, die eben diese ganzen Komponenten von allen Herstellern am Markt zusammenführt und optimiert, also klassisches Software-Geschäftsmodell. Das dritte Standbein sind dann die ganzen Services, ja, weil es geht ja schlussendlich auch darum, was kann ich mit meiner Anlage zu Hause, also egal ob ich jetzt Firmen- oder Privatkunde bin, alles machen, wie kann ich mit dem Markt interagieren, ja. Thema Energiegemeinschaften, Thema dynamische Strompreise. Und das dritte Standbein von uns sind die Services, ja. Das heißt, wir integrieren die Services in unsere Plattform und bieten die dem Kunden an, dass das möglichst einfach geht. Und das vierte Standbein ist relativ einfach zu verstehen. Das ist quasi unsere Finanzierungslösung. Das heißt, auch um Kundinnen und Kunden anzubieten, Anlagen nicht nur zu kaufen, sondern auch zu quasi leasen oder zu mieten. Das haben wir halt zusammen in ein horizontales Plattformmodell gegossen.
Alles klar, also ein durchaus komplexes Ding, Neum, was da von euch in den letzten Jahren hin gebaut wurde. So Stichwort Wachstum. Welche Strategie verfolgt ihr da bei Neum beim Ausbau dieser Geschäftsmodelle? Gibt es einen Fokus? Sagt man, man will noch mehr Geschäftsmodelle andocken? Wie läuft das?
Ich glaube, schlussendlich kommt es immer darauf an, was gibt der Markt her und wie können wir weitere Mehrwerte für den Kunden bauen. Und bei uns beginnt ja die Produktentwicklung relativ früh, nämlich eigentlich schon in der Rechtsabteilung quasi. Das heißt, wir setzen uns sehr früh auseinander mit den Trends, was passiert auf EU-Ebene, auf österreichischer oder deutscher oder Schweizer Ebene in den Landesgesetzgebungen und leiten dadurch Geschäftsmodelle ab. Und da ist unsere Strategie produktseitig, dass wir natürlich in diesen Kernmärkten, also vor allem im Dachmarkt, der Themen- und Innovationsführer sind. Das heißt, das Unternehmen, was weiß, was in den nächsten 18 Monaten am Markt sein muss, um eben die besten Systeme für die Kunden bereitzustellen, einerseits. Andererseits ist es für uns halt auch sehr wichtig, die Märkte bis in die Tiefe zu verstehen und unseren Footprint zu vergrößern. Das heißt, wir überlegen uns auch, und da kann vielleicht auch Patrick ein paar Worte dazu sagen, im Rahmen der Beteiligungen, die wir machen, wie können wir nach vorwärts integrieren, wie können wir mehr Griff auf den Markt bekommen, wie können wir das Kundenproblem besser lösen. Und ich würde mal sagen, das sind so zwei Fokuspunkte, die wir in unserer Strategie angehen. Regional sind wir sehr fokussiert auf Österreich, Deutschland, Schweiz, weil diese drei Märkte sehr groß sind. Ja.
Alles klar. Das große Kundenproblem ist ja meines Erachtens die Energiewende. Also ihr seid ja quasi einer der Player, der privat wie Unternehmenskunden da behilft, eben von Öl, Gas, Kohle rüber zu nachhaltigen Energiequellen zu springen.
Ja, genau. Das Hauptziel ist natürlich immer saubere, sichere und günstigste Energie dezentral für unsere Kunden, also privat und gewerberichtig bereitzustellen. Die Energiewende sollte nicht das Problem des Kunden sein, ja, sondern die Lösung schlussendlich. Es ist halt der Fall, dass die Märkte mit der ganzen Dynamik immer komplexer werden. Ja. Das heißt, wir sehen es halt da als unsere Aufgabe, diesen komplexen Märkte zu verstehen und dann Lösungen und Produkte abzuleiten, damit jetzt der Endkunde, egal ob privat oder gewerblich, nicht der Experte sein muss und das möglichst einfach konsumieren kann. Das ist, glaube ich, da die große Herausforderung in dem ganzen Sektor aktuell. Wir finden das auch total spannend, weil da bewegt sich gerade extrem viel. Also es wird gerade das Energiesystem 2.0 umgesetzt auf den Märkten.
Okay, und ihr mit Neum mittendrin. Jetzt gab es natürlich in den letzten Jahren immer wieder zu lesen, Neum große Finanzierungsrunden gemacht. Zuletzt zum Beispiel hat die B&C Innovation Investments groß investiert. Könntest du da mal Einblicke geben, wie funktionieren so große Finanzierungsrunden? Patrick, du bist da wahrscheinlich da direkt in Kontakt mit den Stakeholdern.
Genau, so ist es. Du hast richtig erwähnt, die letzte größere Finanzierungsrunde auf der Eigenkapitalseite im Mai 2023 mit der B&C Innovation Investments als Lead Investor. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass absolutes A und O hier bei diesen Finanzierungsrunden eine gründliche Vorbereitung ist. Ja. Und da möchte ich zwei Stichworte erwähnen. Das eine ist die sogenannte Equity Story, die Unternehmensstory, die gegenüber den Investoren am Markt verkauft werden muss und eben gründlich vorbereitet und entwickelt. Das andere ist das Thema der detaillierte Finanzplanung, ja. Dass man einen entsprechenden attraktiven Wachstumscase den Investoren präsentiert über die nächsten 3, 4, 5 Jahre, der dann kohärent mit der Unternehmensstory einfach verbunden ist. Ja. Und diese Vorbereitung ist A und O, bevor es überhaupt an die eigentliche Umsetzung der Finanzierungsrunde geht. Ich glaube, in unserem konkreten Fall muss man sagen, war es doch etwas atypisch, weil unsere Series B dann doch länger gedauert hat als ursprünglich geplant. Und ich glaube, das ist ein genereller Trend, den man am Markt sieht. Umso wichtiger ist eben die Vorbereitung, da es in Zeiten von dynamischen Märkten einfach wichtiger ist, ja, dass das alles gründlich vorbereitet ist und die Zahlen stimmen. Zum anderen aber auch, dass wir die Series B in unserem Fall in zwei Teile unterteilt haben. Ja, wir sind zu einem gewissen Zeitpunkt einfach von dem klassischen konventionellen Finanzierungsprozess etwas abgewichen, weil wir hatten einen super Dialog mit vielen großen und guten Investoren, haben aber dann gesagt, wir müssen irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, einen Schritt zu Ende bringen, weil das Thema Liquidität ist natürlich auch immer wieder ein sehr wichtiges Thema bei Finanzierungsrunden, Liquiditätssteuerung, wo man entscheiden muss, wann ist eben der richtige Zeitpunkt, um dann diese Finanzierungsrunde zu closen, um mit der Liquidität die nächsten Schritte auf der Wachstumsseite zu gehen. Ja. Nichtsdestotrotz war uns klar, dass wir weiterhin auch zukünftig Liquidität brauchen und Finanzierungsbedarf haben, und uns deswegen entschieden, diese Finanzierungsrunde dann erstmalig im Januar 2023 zu verlängern und eine Extension in unserem Fall hinten dran zu hängen. Das hat dann dazu geführt, eben, dass es zwei Teile, jeweils ca. 15 bis 20 Millionen gab und wir dann knapp 40 Millionen an Eigenkapital im ersten Halbjahr raisen konnten.
Alles klar. Und ich glaube, es ist auch ein Mix aus Eigen- und Fremdkapital. Das heißt, ihr seid quasi auf beiden Schienen unterwegs.
Ja, genau. Wenn man genauer reinschaut in die Finanzierungsrunden, was die Bestandteile angeht, ist es korrekt. Zunächst hatten wir in 2022 einen kleineren Teil von knapp 7 Millionen in Form eines sogenannten Smart Equity Agreements, was nichts anderes ist als eine strukturierte Convertible Note, die sozusagen in Eigenkapital konvertiert bei Closing der Series B, was dann im ersten Schritt im Januar 2023 der Fall war. Und dementsprechend wir parallel aber auch mit unserem damaligen lokalen Bankpartner eine Erhöhung der Fremdkapitallinie noch mit umgesetzt. In dem Gesamtpaket lief die Finanzierungsrunde dann ab.
Alles klar. Und jetzt lass uns mal so in die Zukunft blicken. Du hast das, Patrick, auch schon gerade durchblicken lassen. Auch künftig wird es Finanzierung geben müssen. Welche Pläne gibt es aktuell dazu? Was ist so der Ausblick?
In der Tat, wir haben eigentlich immer Finanzierungsbedarf. Da wird es nicht langweilig, sowohl auf der Eigenkapital- als auch auf der Fremdkapitalseite wird was passieren müssen. Man muss allerdings unterscheiden in die Form der Finanzierung als auch den Zweck der Finanzierung. Ja, historisch waren wir sehr verbunden mit operativen Finanzierungsinstrumenten auf der Fremdkapitalseite zur Stützung unseres Working Capitals, sprich unsere Einkaufsfinanzierung, unsere Lagerfinanzierung, aber auch die Absatzfinanzierung zu den Installationspartnern, was die absolute Grundsäule ist im Finanzierungsbereich. Zukünftig spielt aber das Thema strategische Finanzierung eine umso größere Rolle für uns. Was meine ich damit? Damit meine ich, Philipp hat es schon angedeutet, Thema Vorwärtsintegration, Zukauf von Beteiligungen im Installationssegment. Das muss natürlich auch irgendwo finanziert werden. Und hier haben wir uns dafür entschieden, das über einen Mix aus Eigenkapital und Fremdkapital zu machen. Man spricht in diesem Segment einfach andere Investoren an. Es sind leicht andere Instrumente. Aber das ist unmittelbar die Zukunft für uns. Wenn man jetzt noch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, dann sind wir natürlich bei langfristigen Finanzierungen auch klar wieder bei institutionellen Investoren, ja, alternativen Finanzierungsinstrumenten wie zum Beispiel Green Bonds. Aber auch das Thema IPO, ja, ist letztendlich auch nichts anderes als ein, ja, langfristiges Finanzierungsinstrument für uns, was wir uns natürlich immer mit einem Auge parallel anschauen.
Alles klar. Auf das Thema IPO ist ja auch Anlass des heutigen Gesprächs. Will ich gleich zu sprechen kommen. Vorher noch die schnelle Frage. Sieht man ja gerade in den letzten zwei Jahren, behaupte ich, immer öfter, Fremdkapital wird oft dort eingesetzt, wo es um Hardware geht. Trans-Europa, Scale-Ups, Unicorns, die mit Hardware zu tun haben, da Fremdkapital aufgenommen. Und ich habe auch schon mal gehört, Fremdkapital ist eigentlich günstiger als Eigenkapital. Auch eure Erfahrung?
Ja, ich glaube, gerade bei hardwarelastigen Unternehmen und bei Neom ist ja der ganze Hardware-Teil ein sehr essentieller, großer Teil, muss, glaube ich, jedes Unternehmen auf der gewissen Wachstumsreise, wo man dann ist, auf Fremdkapital zurückgreifen muss oder darf oder kann. Fremdkapital günstiger als Eigenkapital aus Eigentümersicht, klar, nicht, weil bei Fremdkapital gibst du halt keine Anteile ab. Das ist, glaube ich, der große Charme. Für uns ist es ein essentielles Instrument, weil wir haben bei Neom relativ lange Lieferketten. Also wir kaufen global ein, müssen auch gewisse Komponenten auf Lager halten und das dann bis zum Kunden, das dauert einfach und du hast dann einfach einen großen Vorfinanzierungsbedarf, insbesondere dann, wenn das Unternehmen wächst. Und gerade in diesem operativen Bereich sind wir aktuell mit Neom in der Phase, dass wir das zunehmend und eigentlich hauptsächlich jetzt schon mit Fremdkapital decken können. Ja. Funktioniert ein wenig anders, ja, weil man hat andere Interessen hinter den Geldgebern. Eigenkapital ist ja vor allem früher, sage ich mal, bis zum Jahr 2022 sehr stark wachstums- und umsatzgetrieben gewesen. Ich glaube, da hat sich auch auf der Frühphasenfinanzierung einiges geändert, dass die Investoren vermehrt auf Profitabilität schauen. Und das nähert sich immer mehr dem Modus des Fremdkapitals an. Ja. Also man muss halt einfach eine solide Basis haben, muss zeigen können, dass man ein profitables Geschäftsmodell hat. Dann bieten Fremdkapitaltöpfe eigentlich super Finanzierungen für Wachstumsunternehmen.
Mhm, alles klar. So, und jetzt die große Frage so in Richtung Börse. Vielleicht mal, ihr beide seid ja schon länger für Neom tätig, selber auch offenbar im Cap-Table. Habt ihr euch schon mal mit dieser Exit-Frage eingehender beschäftigt? Welche Ziele verfolgt ihr da? Und ist so ein IPO auch ein Thema für euch?
Also sind es eigentlich zwei verschiedene Dinge. Ja. Wir sehen den IPO jetzt weniger als Exit-Szenario, sondern eigentlich als gute Möglichkeit, weitere Kapitalaufbringung herzustellen und weiter zu wachsen. Das heißt, wir haben uns jetzt da im gesamten Management-Team oder im Unternehmen nicht wirklich mit der Exit-Frage im Detail beschäftigt. Ja. Also wir sind ja noch sehr jung und die Energiewende hat angefangen. Die Märkte kommen jetzt erst in die Phase, wo wir unsere Stärken ausspielen können. Und wir konzentrieren uns da momentan in die Richtung eigentlich sehr um unser Geschäftsmodell, um den Ausbau und die Skalierung der Geschäftsmodelle. Man merkt aber momentan schon, dass es zunehmendes Interesse gibt, ja, von verschiedenen Spielern in der Industrie und vom Markt. Und wir sind auch daher in die Richtung relativ offen und flexibel. Was uns aber grundsätzlich wichtig ist, ist, dass wir uns keinen Weg in die Zukunft verbauen. Ja. Das heißt, gerade auf das IPO-Thema angesprochen, das ist ja nichts, was man von heute auf morgen machen kann. Ja. Man muss ein Unternehmen darauf vorbereiten, eine Strategie darauf vorbereiten. Da sind wir eigentlich schon länger damit beschäftigt, auch immer wieder in kleinen Schritten das Unternehmen IPO-ready hinzustellen, ja, um dann eben einfach alle Flexibilitäten am Tisch zu haben.
Mhm, ja. Um was geht's da konkret? Also wenn man sich potenziell auf so ein IPO vorbereiten will, was muss man da berücksichtigen und vor allem möglichst frühzeitig?
Ja, also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Themen, die man frühzeitig vorbereiten kann. Das eine Thema ist das ganze Thema Finanzberichterstattung. Ja, das betrifft zum einen das offizielle Reporting nach außen, was die jetzigen Shareholder angeht. Ich glaube, da kann man eben schon frühzeitig den Weg gehen, indem man einfach einen sehr hohen Qualitätsstandard an sich selbst legt bei monatlichen und Quartalsreportings. Ja, das andere ist das Thema Accounting Standards. Da, wie man so schön sagt, braucht man 3 Jahre IFRS-Zahlenbasis für die Finanzberichte, die jährlichen. Und das Thema kann man eigentlich schon frühzeitig mitdenken, weil dann wird es beim tatsächlichen IPO einfach einfacher. Ja, und das sind eigentlich alles Themen, die schaden einem Unternehmen nicht. Ja, selbst wenn ein Unternehmen privat bleibt und an sich selbst sehr hohe Anforderungen stellt, was die Themen angeht, ist man sehr gut aufgestellt damit. Ja. Das andere Thema, was sehr wichtig ist, ist das Thema Governance. Ja, das Thema Governance beinhaltet zum einen die Struktur der Firma als Aktiengesellschaft sozusagen. Auch den Weg sind wir mit Neom vor knapp 2 Jahren schon gegangen, indem wir die Firma von einer GmbH auf eine AG umfirmiert haben. Das andere Thema ist das Thema, wie ist das Unternehmen hinsichtlich Management und Aufsichtsratsstrukturen gebaut. Auch da ist Neom sehr gut aufgestellt mit einem unabhängigen Aufsichtsrat, einem Advisory Board, was uns mit Rat und Tat zur Seite steht und dementsprechend wir diese Themen gut parallel über die letzten 1-2 Jahre mit vorbereitet haben.
Okay. Das heißt, aus eurer Sicht wäre es jetzt weniger eine Gelegenheit, um Shares zu verkaufen, sondern vielmehr die nächste, wenn man so will, Finanzierungsrunde, aber halt dann an der Börse zu machen, oder?
Absolut. Ich würde sagen, es ist ein Mix aus beiden. Es wäre sicherlich jetzt gelogen, wenn man das nicht als mögliches Liquidationsevent sehen würde, egal ob es jetzt um uns geht oder auch natürlich andere frühzeitigen Investoren. Aber es sollte definitiv nicht das einzige Ziel sein in dem Fall.
Okay. Neben der Frage wann, wie, gibt es natürlich auch die Frage wo. Was wäre eure Anforderung, euer Wunsch an einen Börsenplatz für einen möglichen IPO? Was muss der erfüllen für euch?
Ja, also ein Börsenplatz aus unserer Perspektive braucht zunächst einfach eine hohe Visibilität, wenn man dort als Unternehmen gelistet sein sollte. Wie drückt sich diese Visibilität aus an einer Börse? Das Thema Indexaufnahme ist immer wieder ein großes Stichwort in dem Falle, was wir uns anschauen. Aber auch natürlich die Visibilität im Hinblick von, wie schauen internationale Investoren auf den Börsenplatz, wie aktiv sind die, wie hoch ist das Handelsvolumen und welche Rolle kann ich als Unternehmen in diesem Konstrukt dann wiederum erreichen und einnehmen. Das, wie gesagt, sind alles Themen, die, glaube ich, momentan für uns noch ein bisschen in der Zukunft stehen, aber wir beschäftigen uns schon frühzeitig damit auch.
Okay, passt. Und für unsere österreichischen Hörerinnen mal so nachgefragt, Wiener Börse, wäre das denkbar für euch?
Ja, absolut. Wiener Börse ist denkbar. Ich glaube, die Wiener Börse hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Vor allen Dingen im Hinblick auf die angesprochenen Themen, was Visibilität am Markt angeht, auch das Thema Indexaufnahme, was einfach aufgrund der Struktur der Wiener Börse deutlich frühzeitiger möglich ist. Und man sieht es ja letztendlich auch, die anderen großen namhaften Konzerne in Österreich. Müsste schauen, aber ziemlich jeder von denen ist bereits gelistet an der Wiener Börse und das spricht eigentlich für sich. Ja. Und wir haben da bereits auch erste Gespräche geführt, um uns kennenzulernen und könnten uns das sicherlich vorstellen.
Okay, alles klar. Nochmal zum Abschluss vielleicht zusammenfassend die letzte Frage. NEOM ist natürlich in einer boomenden Branche unterwegs, also die Energiewende ist aus meiner Sicht zumindest nicht mehr aufzuhalten. Wo seht ihr das Unternehmen 2030?
Spannende Frage. Ich denke, die Energiewende ist 2030 sicherlich noch nicht vorbei. Das ist ein langanhaltender Trend, der bis 2050 gehen wird. Ja. Wenn man so schaut, was auch rund um die Welt passiert und da noch zu tun ist, glaube halt, dass der Markt bis 2030 nicht einfacher, sondern eher komplexer wird. Also man sieht es ja jetzt schon mit den ganzen neuen Geschäftsmodellen, dynamischen Tarifen, Energiegemeinschaften etc. Und da werden definitiv Dinge dazukommen. Ich glaube auch, dass das Thema CO2-Bepreisung sehr viel stärker und größer werden wird. Und da sehen wir halt unsere Aufgabe bis 2030 und darüber hinaus, dass wir eben diese ganzen Geschäftsmodelle regulative verstehen und weiterhin eben möglichst einfach zu konsumierende Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden herstellen können. Und Zielsetzung von uns ist es definitiv, bis 2030 ein wesentlicher Spieler in Europa zu sein. Ja. Also auch über den Dachmarkt hinauszuschauen. Und ich glaube, du hast ja mit unserem Gründer, dem Walter, schon das ein oder andere Mal besprochen. Die Gigatonne CO2, sprich das Gigakorn, ist ja kein Lippenbekenntnis, sondern die Mission bis 2030. Und demnach ist die ganze Strategie hinten angestellt und ausgerichtet darauf.
Alles klar. Na gut, dann werden wir bis spätestens 2030 hoffentlich sehen, eben Gigakorn-Status und vielleicht gibt es ja auch bis dahin sogar den NEOM IPO, möglicherweise sogar an der Wiener Börse. Was weiß man? Die Zukunft wird es zeigen. Patrick und Philipp, vielen, vielen Dank fürs Interview und die Einblicke in NEOM. Dankeschön.
Danke, Jakob.
Vielen Dank, Jakob.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an GeoCars für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.